Pals Geschichte. Sagenhaftes und Legendäres. Servus, schön, dass wir wieder da sind. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer der Patrick vom Pals Geschichte Podcast. Es ist doch einfach schön, wenn man weiß, dass da jemand ist, auf den man sich verlassen kann. Jemand, der ach, für einen da ist, wenn es gerade mal nicht so gut lief. Heute hab ich eine kleine Sache aus der Pals für euch rausgesucht. Da hören wir von so einem Gefährte, der ach in schwere Zeiten da ist. Das kleine Geschichtel spielt im Speiergau, ganz in der Nähe von Speyer. Und es geht um einen jungen Graf aus dem Adelsgeschlecht der Buren. Leider habe ich in meiner Recherche nicht rausfinden können, wie die Buren und der Speiergau zusammenkommen. Aber vielleicht weiß ja jemand von euch mehr über die Hintergründe und kann uns in den Kommentaren ein bisschen aufklären. Ich tät mich freuen. Und wie immer habe ich die Sache ein bisschen aufgehübscht. Ihr hören also mal ganz eigene Version von dem Geschichtel. Weil, wie das halt immer so ist, wenn Sachen weiterverzählt werden, jeder verzählt sie ein bisschen anders und legt auf einen anderen Aspekt seinen Schwerpunkt. Aller dann, die Bühne für die Geschichte ist aufgebaut, der Rahmen ist gesteckt. Sind ihr bereit? Dann tauchen wir ab in die Pelser Sagenwelt. Warm krabbeln die erste Sonnenstrahle über den Horizont und in dunkelrote Schattierungen erhebt sich der neue Dach. Die Luft ist noch frisch und klar. Die Nacht hinkt in Fetze in den Bämwipfel. Bodenevel liegt schwer auf taunassem Gras. Der Gottfried liebt die frühe Morchestunde. Wenn alles noch ruhig ist und man sein Gedanke hören kann, dann streift er durch die Felder und Wälder im Speiergau. Der junge Graf genießt seine Freiheit. Aber so frei ist er dann doch nicht, weil er ja als adliger Jüngling schon ach Verpflichtungen hat. Heid steht Schwertkampf auf dem Plan. Und so wie es aussieht, ist er mal wieder zu spät, weil er beim Spaziergang durch den Wald dann doch die Zeit vergessen hat. Als er auf den Hof von der elterlichen Burg kommt, da wart schon ungeduldig ein Ritter auf ihn.
»Molto, der junge Herr Graf, gesellt sich ach zu uns. Bist du rick von deiner Traumtänzatur durch den Wald? Aller dann schnappt er gleich mal ein Schwert, dass wir den hoffnungslosen Eiertanz da hinter uns bringen können.
Na, aller, so motiviert man doch kein junge Leid. Aber gut, es ist halt nicht jeder zum Schwertkampf geboren. Zum Glück, der dich fast sage. Der Gottfried jedenfalls, der muss durch das Training durch.« Und er macht wirklich eine klägliche Figur. Kaum, dass er das Schwert halten kann, sind seine Bewegungen so behäbig, dass der Ritter ihm ohne Mie einen Hieb noch um andere versetzen kann.
Gottfried, 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 so wert ist nix. Du bist viel so ein großer Hämpfling, als dass du ein halbwegs passabler Schwertkämpfer wärst. Du mischt erst mal ordentlich Muskel aufbauen.
Na alla, dann können wir ja für heute Schluss machen, oder? Am besten wir sehnen uns dann wieder, wenn ich ein paar Muskel aufgebaut hab. Nix für ungut, aber Muskelmasse ist nicht alles. Brauchst schon ach ein bisschen Hirnmasse.
Gottfried, du frecher Rotzlöffel, würd du da damit vielleicht andeuten, dass ich...
Männer versteht Gottfried nicht mehr, weil hinter ihm die Tür zum Rittersaal ins Schloss fällt. Naja, im Moment ist es vielleicht noch halbwegs lustig. Allerdings machen sich schon so manche von seiner künftigen Untertanen große Sorge. Auf eine schwache Führungskraft hat ach wirklich gar niemand Lust. Weil das ist zu der Zeit halt einfach gefährlich. Und wer weiß, vielleicht bringen sich ja schon andere in Stellung, um dem Gottfried sein Adelstitel zu nehmen. Wer solche Streitigkeiten dann austragen darf, das ist ja ach hinlänglich bekannt. Und so ziehen die Dache, die Monate und die Jahre ins Land. Der Gottfried baut kein Muskel auf, kümmert sich lieber um seinen Hirnmuskel und streift nach wie vor mit einem Haufe Idee im Kopf durch die Felder, Wiese und Wälder vom Speiergau. Alleweil lief er durch ihr Waldstück. Auf einmal entdeckt er einen kleinen Trampelpfad ins Unterholz, der ihm bisher noch nie aufgefallen ist.
Seltsam. Wo kommt dann der Weg auf einmal her? Ich bin doch da schon so oft vorbeigelaufen. Der Trampelpfad hätte mir doch längst auffallen gemisst.
Ja, das ist in der Tat seltsam. Der Gottfried bleibt stehe. Er reckt und streckt seinen Kopf und guckt, ob er erkennen kann, wo der Welch nachfährt. Aber keine Chance. Seine Blicke verlieren sich noch ein paar Meter in Escht und Läb von der Bäm. Der Welch hat eine merkwürdige Anziehung auf den Gottfried. Er kann nicht sagen, ob es seine jugendliche Neugier ist oder ob irgendwelche magische Kräfte noch ihm greifen und ihn in ihren Bann ziehen. Während er sich noch Gedanke verlore, den Welch anguckt, da geht er unbemerkt einen Schritt noch um andere auf den Pfad zu. Und gerade als er die erste Zweige vom Unterholz erreicht, ruft ihm eine hagere Stimme nach.
Gottfried, überleg dir das gut, ob du den Welch beschreite wird.
Jesus, hast du mich alleweil verschreckt. Was ist denn das für ein Welch?
Niemand weiß das so genau. Er taucht nur alle Gebot mal auf, wenn jemand vorbeikommt, der vom Glück oder vom Pech verfolgt ist.
Und warum kann ich dann den Welch sehen? Bin ich vom Glück verfolgt oder vom Pech?
Ja, das ist immer so eine Sache. Du musst den Weg schon gehen, um das rauszufinden. Wenn du vom Pech verfolgt bist, kann das allerdings bis für dich ausgehen. Wenn du vom Glück verfolgt bist, dann wird es nur zu deinem Vorteil sein, wenn du den Weg gehst.
Also, das bringt Gottfried jetzt nicht wirklich weiter. Die Alt dreht sich jedenfalls um und verschwindet lautlos zwischen den Bäumen. Jetzt steht er da, unüberlegt, ob ich das wirklich riskieren sollte. Aber habe ich dann bis jetzt das Gefühl gehabt, dass ich vom Pech verfolgt bin? Eigentlich nicht. Aber was, wenn jetzt mein Pechsträhnen beginnt, wenn ich jetzt den Weg gehe? Aber was, wenn ich doch ein Glückskind bin und wenn das wichtig wäre, dass ich da lang gehe? Froche, über Froche. Es hilft nix. Der Gottfried muss gucken. Er geht das Risiko ein. Er will wissen, wo der Welch für ihn nachführt. Also nimmt er die Mie auf sich und krabbelt durch das Unterholz. Der Welch an sich ist zwar gut zu erkennen, aber er ist eng, zugewachsen und immer wieder sind Bäume umgefallen und liegen quer, sodass man sich erst mal im Durchgang durch die ganze verzweigte Äste schaffen muss. Biechung folgt der andere. Hinter jeder Kurve meint Gottfried, alleweil misst er doch mal wo ankommen. Gefühlt ist er schon Stunde unterwegs. Ist's vielleicht das? Hat der Weg einfach kein Ziel? Sollte man vielleicht mit dem zufrieden sein, was man hat? Ist das die Lektion? Aber nee, der Weg ist noch nicht am Inn. Irgendwo muss ich ja rauskommen. Also umdrehe ist noch keine Option. Also weiter und weiter und weiter. Die Sonne krabbelt vom Horizont bis hoch am Himmel und Gottfried zieht sich so manche Schramm zu beim Kampf mit der Natur, die ihm sein Weiterkommen immer wieder schwer macht. Und dann ist Schluss. Der Weg hört auf. Verlieft sich einfach so im Gras auf innere Waldlichtung. Na dann, jetzt misst doch da irgendwo was sei. Oder war der Weg umsonst? Mitte auf der Waldlichtung, du liegt bloß ein Haufe Steh. Das war wohl nix. Naja, wenigstens war ich an der frischen Luft und hab wieder mal einen spannenden neuen Pfad erkundet. Der Gottfried ist halt einfach ein unverbesserlicher Optimist. Trotzdem, Elfroch bleibt. Warum hat die Alt ihn auf den Weg geschickt? Naja, was auch immer. Der Gottfried hockt sich erst mal auf den Stehhaufen und macht eine Pause. Es ist aber auch herrlich. So mitte im Wall, die Fächel zwitschern und der Gottfried lässt sich die Sonne aufs Gesicht scheinen. Vielleicht ist es der alte Joach nur dodrum gange. Er bleibt gelassen, obwohl er den ganze beschwerliche Weg vor Ume gelaufen ist. Ein Pechvogel, der tät sich vielleicht jetzt aufregen und hätte so eine Krawatte. Für den Gottfried ist das alles nicht so schlimm. Er sieht es positiv und vielleicht ist ja auch das, dass man mit seinem positiven Blick auf die Welt einfach meiner Positives anzieht und wahrnimmt. Gedankeverloren gibt er ein paar Stäh mit seinen fiesen Schubser, sodass die polternd vom Stehhaufen Nunna auf der Waldbotte plotzen.
Was ist dann das? Da liegt doch was aus Metall.
Neugierig beugt sich der Gottfried nach vorne und untersucht eine kleine Spalt, die entstanden ist, als er die Stäh durch die Gegend gekickt hat. Er wühlt mit seinen Händen zwischen den Stäh rum, macht noch ein bisschen Platz und dann hat er auf einmal ein altes, verdellertes Horn in seine Hände.
Seltsam, wie kommt dann das alte Teil da mitten in den Wall?
Ein bisschen ramponiert sieht's ja schon aus, aber es muss einmal ein schönes Horn gewesen sein. Mit ein bisschen Liebe vom richtigen Fachmann kann es mit Sicherheit wieder hergerichtet werden.
Ob's wohl noch klingt?
Mal probiere. Jetzt setzte Gottfried das Horn an die Lippe. Seine Lunge blähen sich auf und mit einem kräftigen Stoß schießt er einen Luftstrahl durch das Instrument. Und es ertönt ein schiefer, scheppernder Ton, der nur im Entferntesten an Musik erinnert. Sofort fliegen verschrockene Fächel in die Luft und noch bevor der Ton verhallt ist, da kommt auf einmal Bewegung in den Stehhaufen, auf dem er immer noch steht.
Na aller, so laut war das jetzt aber auch wieder nicht. Kann man durch Horne Erdbeben auslösen? Nix wie fort.
Wackelig springt der Gottfried von einem Steh auf der andere und versucht, das sichere Waldbotte zu erreichen. Das ist allerdings nicht so einfach. Kaum hat er ein Steh avisiert und setzt zum Sprung an, da rutscht sein Ziel weg und er stolpert ins Leere. Das Horn fischt, umklammert, purzelt er zwischen den Steh und kuchelt sich ganz klätsame und nur mit Klick übersteht er den usanften Sturz unbeschadet. Jetzt liegt er auf dem Botte, um ihn rum die Stäh. Vor ihm türmt sich der Haufe auf und plötzlich kommt eine mächtige Hand zum Vorschein, die sich in die Luft reckt.
Um Himmels Wille, was hab ich dann jetzt mit dem Horn da aufgeweckt?
Der Hand folgt ein kräftiger Arm und an dem kräftigen Arm hinkt ein massiger Oberkörper, der in einen Brustpanzer gehüllt ist. Am Körper dra ist ein großer Kopf mit mächtigem Helm und unne zwei lange muskulöse Bähe mit Schiebeschoner aus Metall. Vorm Gottfried steht ein unglaublich großer Riese von locker 4 Meter. Der Gottfried hat noch immer das Horn in der Hand und krabbelt verzweifelt rückwärts, um sich hinter irgendwelche Bäume zu verstecken. Der Riese zieht sein mächtiges Schwert und guckt sich in alle Richtungen suchend um. Dann fällt sein Blick auf den kleinen Zwerg, der da vor ihm am Boden krabbelt. Er zieht die Braue zusammen und ein feieriges Funkle zuckt durch sein Äche.
Hast du mich geweckt?
Das Horn, also offensichtlich ja, aber ich hab ja nicht gewusst. Du isch doch das Horn und ich hab halt neige bloße.
Oh weh, das sieht nicht so aus, als ob das dem Riese gefallen tät, wenn ihn jemand weckt. Der Gottfried scheint doch ein Pechvogel zu sein.
Warum hast du mich geweckt?
Ich weiß nicht, ich hab ja noch nicht einmal gewusst, dass du da schlafen tust. Das war sicher nicht mal absichtlich so wecke. Ich hab du bloß das Horn gefunden und neige bloße.
Also hast du mich geweckt. Ohne Grund.
Das war anscheinend nicht wirklich, was der Riese hören wollte. Er guckte Gottfried mit einem so durchdringenden Blick an, dass man meine Kind, er guckt ihm direkt in die Seele rein.
Der Gottfried traut sich fast nicht zu atmen. Eine merkwürdig angespannte Atmosphäre entfaltet sich zwischen den zwei.
Auf einmal reißt der Riese ganz unvermittelt sein Schwert hoch. Im Gottfried friert's Blut in der Atre. Verzweifelt reißt er das Horn hoch und hebt schützend vor sich. Der Riese macht einen Ausfallschritt nach vorne und lässt sein Schwert mit mächtiger Gewalt noch ohne Sause direkt auf den Gottfried zu.
Das war's also. So viel Pech kann ja nur ein Pechvogel haben.
Doch hat er dann doch sein Schicksal wohl zu arg rausgefordert. In Sekunde verabschiedet er sich von seinem Leben und petzt die Eiche zusammen. Mit einem gewaltigen Schlag trifft das Schwert auf sein Ziel. Fetze fliegen der Fu und der Riese kniet sich hinter sein Schwert.
Eich zu Dienste.
Ist er schon auf der anderen Seite und hört den Riese immer noch babble? Was ist passiert? Der Gottfried macht vorsichtig die Eiche auf. Das Schwert steckt vor ihm im Bodde und der Riese kniet noch immer do. Verdutzt steht der Gottfried auf und guckt hinter sich. Mit wem hat der Riese do ewe bloß gebabbelt? Du isch doch gar niemand. Was meinst?
Eich zu Dienste. Wer auch immer des Hahn besitzt, der isch mein Herr und Meister. Wenn du in Gefahr bist, dann lass den gewaltigen Ton erschalle und ich komm, um dir zu helfe. Der Wille vom Hornträger ist mein Befehl.
Du staunte Gottfried mul nit schlecht. Ja gut, du freu ich mich. Danke. Du drauf ist er wohl nit vorbereitet. Er weiß gar nit wirklich, was er sagen soll. Egal wo, egal wann, einfach in das Horn bloße und du tauchst auf.
Einfach in das Horn bloße und ich komm, egal wonach.
Das ist wirklich eine super Sache. Danke, guter Riese.
So, und jetzt duscht mir ein Gefallen und legst die Städte wieder über mich, dass ich weiter schlafen kann.
Das machte Gottfried natürlich gern. Er schleppt die ganze Städte wieder auf den Haufen, sodass der Riese bedeckt ist. Dann geht er. Es dauert tatsächlich ein bisschen, bis er realisiert, was für ein mächtiger Helfer er do durch das Horn an seiner Seite hat. Wir machen mal einen kleinen Zeitsprung in die Zukunft. Der Gottfried ist mittlerweile Graf und leider wird seine Burg belagert. Sieht nicht gut aus und die Angreifer sind im Begriff, die Verteidigung zu überrennen. Auf der Burgzinne steht auch der alte Fechtlehrer vom Gottfried.
Na Allah, ich hab's doch immer gewusst. So ein Traumdänzer wie du, der taugt einfach nicht als Herrscher. Jetzt müssen wir alle die Rechnung dafür bezahlen.
Na, dann pass mal auf, was gleich passiert. Ich kann vielleicht nicht kämpfen, aber ich hab andere Qualitäten. Und vor alle Dinge, ich hab Verbündete. Der Gottfried packt das ramponierte Horn aus, das er seit dem Dach immer bei sich getragen hat. Und er lass den schaurigen Ton erklingen. Es dauert nicht lang, und im Lager von den Feinden sind verzweifelte Schreie zu hören. Der mächtige Riese wütet und schlacht die Angreifer in die Flucht. Die Burg ist gerettet, und Gottfried, unangefochtener Herrscher. Naja, wer will sich dann auch mit jemandem ahnliche, der so eine riesige Berserker an seiner Seite hat? Bloß gut, dass der Gottfried ein gutmütiger Herrscher war. Mit dem Gottfried wär's also noch einmal gut gegangen. Und offensichtlich ist er wohl auch ein Glückspilz gewesen. Und es war's dann auch mit der heidischen Legende, diesmal aus dem Speiergau. An der Stelle sage ich danke, dass ihr euch die Palsgeschichte so treu anhören und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Danke für euer Zeit, danke für euer Interesse. Es wäre toll, wenn ihr auch noch einen Daumen noch oben, ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung dolose täten. Und falls ihr ein bisschen mehr Zeit habt, gern auch einen lieben Kommentar. Bringe mal den Algorithmus ein bisschen in Wallung, sodass die Pelzer Sarischatz und unseren schönen Pelzer Dialekt sich in die virtuelle Weite vom Internet verbreiten.
Alla dann, passen aufeinander auf, machen's gut und Servus.